Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Welche Rolle spielen Prüfungen im Studium und wie sollten Lehrende damit umgehen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Prüfungen wirklich als Instrument guter Lehre versteht und nicht einfach nur als Last am Ende einer Lehrveranstaltung, sondern sie wirklich auch zielgerichtet einsetzt im Sinne eines zusätzlichen Kompetenzerwerbs und nicht einfach nur des Abprüfens reinen Wissens.
Das meint Tilman Dörr von der Hochschulrektorenkonferenz. Diese von ihm angesprochene neue Rolle bzw. diese Weiterentwicklung von Prüfungen an der Hochschule, sie steht seit gestern in Marburg im Mittelpunkt einer Tagung. Wir fragen später in der Sendung, wie lassen sich denn die Kompetenzen der Studierenden überprüfen und wie können Prüfungen Kompetenzen vermitteln? Anderes Thema, andere Frage. Was können Naturwissenschaftler von den Philosophen lernen? In München wollen die Technische Universität und die Hochschule für Philosophie ethische Fragen in das naturwissenschaftliche Studium integrieren. Außerdem geht es bei uns gleich um die Studierendenproteste in Baden-Württemberg. Seit heute Mittag wird protestiert und demonstriert an zahlreichen Unis und Hochschulen in Baden-Württemberg. In Freiburg, Ulm, Stuttgart, Tübingen, Heidelberg und Mannheim sind Studierende auf den Beinen und ihre Forderung ist überall dieselbe. Sie fordern mehr Geld für die Hochschulen und befürchten eine chronische Unterfinanzierung. 60 Millionen Euro mehr pro Jahr als bisher habe das Land zwar zugestanden, aber das sei weniger als der Inflationsausgleich. Bei den Studierendenprotesten in Mannheim live vor Ort ist Thomas Wagner, dort zeigen sich offenbar die Rektoren der Mannheimer Hochschulen durchaus solidarisch mit den Protesten der Studierenden. Oder was erleben Sie?
Ja, so ist es. Also der große Demonstrationszug ist hier gerade weggezogen aus dem Innenhof des Barockschlosses. Hier ist die Uni untergebracht, quer durch die Stadt, aber er kommt wieder. Aber in der Tat, da waren ja so 1.500, 2.000 Studierende hier tatsächlich vor Ort. Und das ist ein relativ hoher Anteil, wenn man bedenkt, dass hier insgesamt 12.000 Studierende immatrikuliert sind. Also doch ein relativ hoher Anteil, die da auf den Beinen waren hier im Innenhof. Ja, und die fürchten in der Tat, dass weniger Geld in die Kassen der Uni kommt. Anlass ist der Hochschulfinanzierungsvertrag, der derzeit zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Hochschulen ausgehandelt wird. Und da sickerte so einiges durch, was, so sagen es die Studierenden, nicht unbedingt zufriedenstellend ist. Hören wir mal einige Stimmen.
Ich studiere Politikwissenschaft und ich bin hier, weil genau die Gelder gekürzt werden sollen, die die Uni Mannheim sehr besonders und zu meinem Platz zum Studieren gemacht hat.
Was sind das für spezielle Gelder?
Die speziellen Gelder, die dafür sorgen, dass wir extra viel Tutorien haben, dass die Bibliothek länger offen hat.
Mir ist es auch noch sehr wichtig, dass wir eine langfristige Sicherheit haben und langfristig Finanzierungsvorhaben planen können und eben nicht nur jedes Jahr auf ein Jahr planen können, sondern eben auch langfristiger.
Ja, und wenn man sich mal hier kundig macht, dann sieht man, dass zwischen den Vorstellungen des Landes und den Vorstellungen der Studierenden und der Uni-Hochschulleitungen auf der anderen Seite doch riesen Differenzen klaffen, was die zukünftige Finanzierung anbelangt. AStA-Vorsitzender in Mannheim ist Robert Wehnert und er hat das mal ein bisschen aufgedröselt.
Also wir fürchten einfach mit den Zahlen, die wir bisher wissen, dass die Hochschulen und Universitäten vom Land Baden-Württemberg chronisch unterfinanziert sein werden. Wir brauchen ungefähr 450 Millionen Euro für die Hochschulen und die Landesregierung möchte bisher 125, 150 maximal zur Verfügung stellen auf die nächsten 5 Jahre.
Und das sei ganz klar zu wenig. Das sagen übrigens nicht nur die Studierenden, nicht nur die Vertreter des AStA zum Beispiel, sondern das sagt auch die Hochschulleitung selber, die eigentlich bei dieser Demonstration auch vor Ort war, weil sie dieselben Sorgen plagt wie die Studierenden. Zu wenig Geld wird da möglicherweise in Zukunft in die Kassen kommen. Und das geht gar nicht zusammen mit den zunehmenden Anforderungen, denen die Uni gerecht werden muss. Also es gibt immer mehr Aufgaben, die geschultert werden müssen. Dafür müsse es aber auch mehr Geld geben, was aber in dem derzeitigen Entwurf dieses Hochschulfinanzierungsvertrages nicht der Fall ist, so die Klage des Mannheimer Unirektors Thomas Puhl.
Sagen wir mal, die Weiterbildung ist doch klar. Heute Lifelong Learning bei der technischen Entwicklung, die wir haben, ist das zwingend erforderlich, steht im Gesetz. Wir kriegen aber keine Mittel dafür. Es gibt mal ein Projekt, mal für ein paar Jahre irgendwas, aber keine Grundfinanzierung dafür. die Förderung der Gründerkultur, dass wir Start-up-Unternehmen gründen können. Wir können eine super Start-up-Szene bilden, aber wir kriegen dafür immer nur mal Projektmittel einzeln, auf Antrag, auf Zeit und so weiter, nicht aber eine Grundfinanzierung, wie wir sie brauchen.
Ja, und von der baden-württembergischen Landesregierung, da verlautet natürlich, dass man ein offenes Ohr habe für die Belange der Hochschule, dass aber auf der anderen Seite natürlich auch gespart werden müsse. Die Schulden, die Auflage, dass man keine Schulden mehr machen darf, die steht natürlich auch in Stuttgart sozusagen an, die muss geschultert werden. Dennoch habe man eigentlich den Unis eine gute Schippe draufgegeben und das hat gestern auch nochmal die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bekräftigt.
Wir reden also bei dem, was wir an zusätzlichem Geld in die Grundfinanzierung, frisches Landesgeld geben wollen, über einen Betrag von in der Summe ungefähr 1,5 Milliarden. Und das ist übrigens deutlich mehr als beim jetzigen Hochschulfinanzierungsvertrag, der war auch schon gut, dass die Hochschulen noch mehr gerne gehabt hätten. Verstehe ich wohl, ist aber angesichts begrenzter Steuereinnahmen und auch Ansprüchen aus anderen Ressorts nicht eins zu eins übernehmbar.
Dazu muss man sagen, diese 1,5 Milliarden erstrecken sich auf einen Zeitraum von 4 Jahren. Und wenn man das mal umrechnet pro Jahr, was die Studierenden fordern, dann kämen da über 2 Milliarden zusätzlich raus. Also da klafft tatsächlich eine Lücke. Und wie diese Verhandlungen nach den heutigen Protesten dann weitergeführt werden, da warten alle Beteiligten gespannt darauf. Zurück ins Studio.
Ja, und wir werden natürlich darüber berichten. Thomas Wagner, vielen Dank für diese Live-Informationen aus Mannheim von den Studierendenprotesten. Und bei Campus und Karriere geht es gleich von den Forderungen der Studierenden an die Bildungspolitik zu den Anforderungen an Studierende und wie ihre Leistungen, ihre Kompetenzen geprüft werden können. Die Bologna-Reform hatte ein wichtiges Ziel, nämlich den Fokus bei Studium und Lehre auf die Kompetenzen zu legen. Das hört sich gut an, wirft aber auch viele Fragen auf, die immer wieder neu beantwortet werden müssen. Fragen nach der Definition von Kompetenzen einerseits und nach der Festlegung, in welchen Bereichen Studierende denn jeweils kompetent sein sollen. Und dann ist da natürlich die ganz wesentliche Frage, wie lassen sich die Kompetenzen überprüfen? Die Hochschulrektorenkonferenz unterstützt mit dem Projekt Nexus Hochschulen bei der Weiterentwicklung der Studienprogramme und mit einer Tagung in Marburg bei der Weiterentwicklung der Studienprüfungen. Frau Professor Evelyn Korn ist Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Philipps-Universität Marburg. Seit gestern mit dabei bei den Diskussionen und Workshops rund um das Thema Prüfungen. Frau Professor Korn, wie kann man Kompetenzen und Soft Skills denn erfassen und messen überhaupt?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die Lehrende und WissenschaftsmanagerInnen, die Lehrende begleiten, natürlich im Alltag umfassend beschäftigen. Und ein roter Faden aller Workshops, in denen ich war und auch schon der Podiumsdiskussion gestern zu Beginn, war zunächst die Frage, bevor wir wissen, wie wir Kompetenzen messen, müssen wir wissen, was denn die Kompetenzen sind, die wir gerne erfassen wollen. Und vereinfacht könnte man sagen, eine Kompetenz setzt sich zusammen aus Wissen, Wollen und Handeln. Das bedeutet, eine Kompetenz zu vermitteln, umfasst deutlich mehr als die Vermittlung fachlicher und im universitären Kontext würde man sagen wissenschaftlicher Fähigkeiten und Wissensbestände. Es geht dann darum zu schauen, sind die Studierenden, sind die AbsolventInnen befähigt, das Wissen nutzbar zu machen. Und Kompetenzmessung muss sich dann genau um diese Frage drehen. Und das heißt, eine gute Kompetenzmessung hat immer auch einen Handlungsrahmen. Wofür möchte ich denn die Fähigkeiten benutzen? Und was benötige ich, um diese Fähigkeiten in Handlungen übersetzen zu können?
Sie haben es gerade schon so ein bisschen umrissen. Das, was auch gestern in einer Podiumsdiskussion bei Ihnen besprochen wurde, kompetenzorientiertes Prüfen bewegt sich ja im Spannungsfeld. Auf der einen Seite gibt es ja den Bezug zum Berufsfeld der Studierenden und auf der anderen Seite die Orientierung an der Wissenschaft. Vor welche Herausforderungen werden denn dabei dann die Lehrenden, die Prüfer gestellt, um zu messen, ob jemand die Kompetenzen hat?
Ja, das ist in der Tat ein herausforderndes Feld. Also Wissenschaft als Beruf braucht andere Kompetenzen als ein außerakademisches Arbeitsfeld. Gleichzeitig stehen wir im Moment ja in einer Zeit sehr schnellen technologischen Wandels. Also die Digitalisierung ist ein Thema, Biotechnologie, die Klimafragen verändern Arbeitsumfelder sehr. sodass wir eigentlich vor der Situation stehen, dass wir ja gar nicht wissen, was die Berufsfelder von Studierenden in 10 Jahren sein werden, weil wir die Berufsfelder nicht kennen. Und wir möchten die Menschen ja darauf vorbereiten, sich lebenslang anpassen zu können. Und dann schließt sich sozusagen der Kreis von der Berufsfeldorientierung zur Wissenschaftlichkeit wieder, weil wir über eine Befähigung, das wissenschaftliche Wissen nutzbar zu machen, sich selber zum Lernen und zur Anpassung an neue Situationen zu befähigen, ein sehr weites Berufsfeld abdecken. Und das ist sicherlich ein Kern, insbesondere universitärer Ausbildung.
Jetzt sind wir immer noch mehr oder weniger bei der Definition von Kompetenzen und auch veränderten Definitionen und Anpassungen der Definition von Kompetenzen. Kommen wir mal konkret zu dem, was Sie da prüfen können. Wie sehen denn da Prüfungsformate, möglicherweise auch innovative Prüfungsformate, aus?
Wir haben in den letzten beiden Tagen ganz unterschiedliche Dinge gesehen. Ein großer Mehrwert, den insbesondere die Digitalisierung bietet für Kompetenzorientierung, ist, dass Studierende viel stärker in die Position kommen, sich auch gegenseitig Feedback zu geben. Ein innovatives Prüfungsformat, über das wir gesprochen haben, ist eine Systematik, wo Studierende sich gegenseitig reviewen, also gegenseitig Kommentare und Bewertungen zu ihren vorher verfassten Texten geben. Selbstverständlich stark angeleitet und strukturiert durch die Dozentin, den Dozenten. Wiki-Formen sind Prüfungsformen, die neu möglich werden.
Was ist das genau?
Im Grunde ein gemeinsam entwickeltes Lexikon oder Glossar, in dem Studierende zusammentragen können, was ist eigentlich das, was sie an Wissen und Fähigkeiten jetzt im Semesterverlauf erworben haben und gemeinsam die Einträge in dieses Lexikon gestalten. Mhm. Das kann man zur Prüfungsgestaltung nutzen. Wenn Sie an Fächer denken, in denen es viel um Interaktion geht, also zum Beispiel die Medizin, wo es um Arzt-Patient-Interaktion geht, dann wäre kompetenzorientierte Prüfung eine Prüfung, in der das Wissen nicht als Lehrbuchwissen abgefragt wird, sondern wir zum Beispiel ein Patientengespräch simulieren können und das beobachten können. Vorher ist es möglich, Diagnostik dadurch zu üben, dass man statt kopierten Bildern, wie wir sie früher brauchten, den Studierenden Videosequenzen oder das tatsächliche Arbeitsmaterial, das einem Mediziner zur Verfügung stehen würde, der eine Diagnostik erstellt, digital zur Verfügung stellen und dann eine Bewertung vornehmen.
Sie sprechen die Digitalisierung an, die neue Möglichkeiten bietet beim Einsatz in Prüfungen. Welche Grenzen gibt es denn auch auf der anderen Seite beim Einsatz digitaler Medien in den Prüfungen?
Zunächst mal ist für wissenschaftlichen Austausch immer das persönliche Gespräch die ideale Form. Und digitale Medien schaffen immer eine Distanz. Das heißt, ich würde als Hauptgrenze die große Distanz zwischen Prüflingen und Prüfern sehen. Und natürlich kommen neue Herausforderungen auf uns zu, die Datenschutzfragen betreffen, die Urheberrechtsfragen und Kontrollfragen befassen. Da würde ich die Grenzen sehen, gut gemischt mit Präsenzlehre und Prüfungsgespräch und anderen Austauschformaten empfinde ich die digitalen Möglichkeiten im Wesentlichen als Bereicherung.
Wenn Sie die bisherigen Ergebnisse der Tagung für sich zusammenfassen, was sind die Erkenntnisse, die Sie ziehen aus dieser Tagung?
Tatsächlich habe ich einige neue Prüfungsformate gesehen, die ich gerne mitnehme in unsere Studiengangentwicklung und in Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen hier in Marburg.
Beispiele?
Tatsächlich die Nutzung von Wikis, die Gestaltung von, wir nennen es Portfolio-Prüfungen. Also das sind Prüfungen, in denen Studierende im Semesterablauf verschiedene Elemente von Prüfungen nutzen, wie man die vernünftig zusammenführen kann, wie man sie verwalten kann in einer gerechten Art und Weise, die den Studierenden größte Möglichkeiten, ihr erworbenes Wissen und ihre erworbenen Kompetenzen darzulegen, erlaubt. Das sind Sachen, die ich konkret mitnehme. Auf einer etwas abstrakteren Ebene ist es der Austausch zwischen Wissenschaftsmanagerinnen und WissenschaftlerInnen verschiedener Orte, die sich selber mit der Frage, was ist denn das Anforderungsprofil, das ich an Studierende lege, intensiver beschäftigen. Denn wenn wir zu Ihrer Eingangsfrage zurückgehen, wie misst man Kompetenzen, bedeutet das zunächst mal, wie mache ich mir denn klar, welche Erwartungen ich an Studierende anlege oder an Prüfungsergebnisse anlege. Und diese Reflexion gelingt im Austausch mit anderen, die sich mit der Frage schon beschäftigt haben, besonders gut. Und das hat hier stattgefunden, sodass ich glaube, dass die etwa 180 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt an der Tagung teilgenommen haben, mit viel Gespräch und viel Erkenntnis nach Hause gegangen sind.
Ja, und viel Erkenntnis, das ist auch eine erweiterte Kompetenz bei den Lehrenden. Das war Professor Evelyn Korn, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Philipps-Universität Marburg, mit der ich über die dortige Tagung zur Prüfung von Kompetenzen gesprochen habe. Natur- und Geisteswissenschaften, die wurden nicht immer getrennt betrachtet. In der Antike und noch weit bis ins Mittelalter wurden sie zusammengedacht. Die 7 freien Künste verbanden Bildungsbereiche, die heute weitgehend getrennt voneinander existieren. Da fallen die Technische Universität München, kurz TUM, und die dortige Hochschule für Philosophie einmal positiv aus der Reihe und wurden dafür auch ausgezeichnet. Dort ist nämlich eine Kooperation geplant. Ab diesem Semester können Studierende der TUM Vorlesungen und Seminare an der Hochschule für Philosophie besuchen, mittelfristig auch umgekehrt. Das neue Angebot ist Teil des Exzellenzkonzepts der TUM, die Idee dahinter, Ethik und gesellschaftliche Fragen in die Technik und Naturwissenschaften zu integrieren. Michael Watzke hat sich das außergewöhnliche Modell vorstellen lassen.
Der Sohn von Professor Thomas Hofmann, dem neuen Präsidenten der Technischen Universität München, macht nächstes Jahr Abitur. Neulich, so Hofmann, habe der Junior dem Vater achselzuckend gestanden.
Mensch, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich später machen will. Mich interessiert die Philosophie sehr und mich interessiert aber auch das Ingenieurwesen. Da habe ich gesagt, ja, bist genau richtig, wir haben genau gerade diese Brücke vor. Und es muss doch Möglichkeiten geben, dass man das miteinander vereinbart.
Diese Brücke von Naturwissenschaft und Technik zu Philosophie und Ethik will die TU München mit einem sehr viel kleineren Partner bauen, der Münchner Hochschule für Philosophie, HFPH.
Weil wir bereits eigentlich gute Erfahrungen in der Vergangenheit hatten. Die Chemie muss irgendwo stimmen zwischen Hochschulen. Ich glaube, die stimmt sehr gut.
In Zukunft sollen den 40.000 Studierenden der TUM einzelne Lehrveranstaltungen der HFPH mit ihren gerade mal 500 Studenten offen stehen. Sogar das Philosophikum sollen die TUMler bei den Philosophen absolvieren können, sagt deren Präsident Professor Johannes Wallacher. Er will den Gästen aus Garching die uralten Fragen der Philosophie im Kontext der modernen Naturwissenschaften näherbringen.
Was ist der Mensch in diesem Verhältnis zur Maschine? Was ist menschliches Handeln, wenn wir heute davon sprechen, dass Maschinen angeblich handeln? Diese Fragen haben einen enormen Push, eine enorme Renaissance. Und ich glaube, das sind auch die Fragen, die die Leute mitbringen.
Bisher sind gerade mal 13 TUM-Studierende in den entsprechenden Veranstaltungen der Hochschule für Philosophie eingeschrieben. Diese Zahl könne nur ein Anfang sein, sagt Hofmann.
Wir wollen das schon zu einem signifikant wirksamen Programm machen, weil wir eben schon glauben, dass die erfolgreichen Studierenden von morgen am Ende keine technischen Nerds bei uns sind, sondern gesellschaftspolitisches Gespür haben, die sich beschäftigen wollen auch mit dem Sinn und mit Sinn des Lebens, Existenz, die gerade auch ethische Fragestellungen natürlich beleuchten müssen.
Wie nötig das ist, zeigen die vielen Skandale in der deutschen Industrie und Wirtschaft der letzten Jahre. Etwa der Dieselbetrug deutscher Automobilingenieure, den TUM-Präsident Hofmann als extrem schädlich für den Standort betrachtet.
Wo er am Ende auch langfristig, wenn sowas öfters vorkommt, der gute Ruf einer Industrie, eines deutschen Ingenieurwesens, das über Jahrzehnte für Zuverlässigkeit und für Präzision, für hohe Qualität stand, natürlich unter Räder kommt. Die jungen Leute wollen das nicht. Die wollen Impact generieren, aber nicht auf Teufel komm raus.
Das Interesse der angehenden Ingenieure und Naturwissenschaftler an philosophisch-ethischen Fragestellungen sei in den vergangenen Jahren extrem gewachsen, findet Hofmann. Und sein Münchner Kollege Johannes Wallacher glaubt an die Aufgeschlossenheit der Studenten.
Die lassen sich auch mal in ihrem Weltbild erschüttern, das sie haben, vorgefertigt, als Philosophen durch die Technikwissenschaftler und umgekehrt. Da haben wir natürlich über die Jahrhunderte als jesuitische Hochschule, sage ich mal, vielleicht auch nochmal einen besonderen Ansatz, dass wir sagen, akademische Bildung ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern versucht auch den ganzen Menschen in seiner Charakterbildung in den Blick zu nehmen.
Ob die deutsche Industrie über diese Entwicklung glücklich ist? Will man dort nicht eher fachlich top ausgebildete Ingenieure, die nicht zu viel nachfragen? Nein, behauptet Hofmann, er bekomme aus den Chefetagen großer Unternehmen positives Echo auf seine Initiative.
Wenn auch jeder sagt, das ist nicht ganz leicht. Denn das bedeutet auch für uns als technische Universität, dass wir einem Studiengang des Maschinenwesens zum Beispiel, jetzt hier einen signifikanten Anteil gesellschaftsrelevante Fragestellungen reinbringen, die davor nie auf dem Tablett waren.
Die entscheidende Frage wird sein, welche Vorteile haben TUM-Studierende, die Philosophieveranstaltungen buchen? Denn schon jetzt klagen etwa Maschinenbauer, das Studium laste sie zu mehr als 100% aus. Hier braucht es studentischen Freiraum, der sich auch in Credits auszahlt. Sonst ist die neue Philosophieoffensive der TU München nicht mehr als ein hübscher Anstrich.
Am Anfang der Sendung haben wir von den Protesten der Studierenden in Baden-Württemberg berichtet. Jetzt blicken wir auf Proteste in Katalonien.
Campus und Karriere. International.
Vor 2 Wochen hatte der oberste Gerichtshof in Madrid 9 Anführer der katalanischen Separatisten zu langen Gefängnisstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt, unter anderem wegen Aufruhr, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Ungehorsam. Seither gibt es Demonstrationen und Proteste in Katalonien, mittlerweile auch einen als unbefristet deklarierten Unistreik. Oliver Neuroth.
Die größten Proteste laufen an 3 Standorten der staatlichen Universität Pompeu Fabra in Barcelona. Etwa 150 vermummte Studenten versperren die Zugänge zu den Gebäuden mit Tischen und Bergen aus Stühlen. Die radikalen Separatisten sprechen von einem unbefristeten Unistreik. Er richtet sich gegen die Verurteilung der katalanischen Separatistenführer vor 2,5 Wochen. Mehrere tausend Studenten kommen daher nicht zu ihren Vorlesungen und Seminaren. Etliche beschweren sich über die Blockade und sehen sich in ihrem Recht auf Bildung behindert. Auch in Unis in Tarragona, Reus und Lleida sind Proteste angelaufen. Dort funktioniere der Unterricht aber weitgehend normal, heißt es von den Hochschulen. Spaniens Wissenschaftsminister Duque sagte, man dürfe nicht zulassen, dass die Ideen von Einzelnen zu einem Knebel für andere werden. Auch 800 Uniprofessoren fordern in einem offenen Brief, dass der Hochschulbetrieb problemlos laufe. Sie verurteilen radikale Aktionen. Die Demonstrationen von Unabhängigkeitsbefürwortern auf den Straßen Kataloniens haben dagegen nachgelassen. Doch Beobachter rechnen damit, dass sie Anfang kommender Woche wieder aufflammen könnten, wenn das spanische Königspaar zu einer Preisverleihung nach Katalonien reist.
Ja, und das war's auch schon von Campus und Karriere. Am Mikrofon verabschiedet sich Thekla Jan.